krank sind schon alle Menschen, die im Krankenhaus sind. Die sind nicht aus Spaß hier.
Das Genitale und die Sexualität sind extrem schambehaftet. Aber Berlin gibt noch mal einen drauf. Das ist einfach so. Das ist die einzige Metropole, die wir haben in Deutschland. Und das gilt für unsere Spezialitäten auch.
Wenn Menschen sich Gegenstände in Körperöffnungen stecken aus verschiedenen Motiven und diese Gegenstände dann aber nicht mehr herausbekommen alleine, das ist echt krank.
Das war schon eine außergewöhnliche Geschichte, war auch für das Personal, natürlich für die OP-Pflege. Als dann der zweite Patient mit dem gleichen Nachnamen kommt und man wusste, es waren Zwillingsbrüder.
Was aus dem geworden ist, das weiß ich nicht genau. Aber das ist so ziemlich die kränkeste Geschichte, die ich erlebt habe.
Mitten in Berlin, mitten in Kreuzberg. Wo fühlt sich die Stadt lebendiger an, wenn nicht hier? Ich bin gerade am Landwehrkanal unterwegs. Die BerlinerInnen und Berliner werden sich auskennen. Vorbei an hippen Cafés, schicken Restaurants und vielen bunten und vor allem lauten Marktständen. Hier ist viel los, immer, jeden Tag. Viele Menschen, viele Nationen, viele Geschichten. Während ich hier am Ufer entlang schlendere, kommen mir mindestens genauso viele Gedanken. Ich habe mal gehört, der Blick aufs Wasser macht nicht nur glücklich, sondern auch sentimental. Das fühle ich. Ich mache mir Gedanken über das Leben, über meine eigene Identität. Wer bin ich und wer will ich sein? Gibt es eine Kraft, die unser Leben bestimmt? Leitet uns das Schicksal oder ist doch alles Zufall? Haben wir nicht alle ein bisschen Angst, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren? Denn ganz ehrlich, ist es nicht das beste Gefühl, total eigenständig und autonom Entscheidungen zu treffen? Was mich antreibt, ist die Freiheit und das Ziel, so selbstbestimmt wie möglich zu leben. Wir lernen später zwei Männer kennen, die das gleiche Schicksal teilen. Beide Krebs, beide operiert am selben Tag. Das kann doch kein Zufall sein. Andererseits erfahre ich heute eine Geschichte, die selbstbestimmter nicht sein könnte. Es ist eine Lebensgeschichte, angetrieben von dem großen Wunsch, im anderen Geschlecht zu leben und genauso anerkannt zu werden. Wie du siehst, wird es heute ziemlich kontrastreich. Auf der einen Seite Diagnose Krebs, das Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit, dem Schicksal ausgeliefert zu sein. Auf der anderen Seite eine genitalangleichende Operation, Freiheit, Unabhängigkeit, das Gefühl, endlich seine wahre Identität ausleben zu können. Was beide Fälle eint, scheint vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich. Doch beide Fälle werden behandelt in der Urologie. Urologie? Ja, richtig gehört. Es ist Zeit, die Vorurteile und vor allem die Scham zu beseitigen. Denn in der Urologie geht es viel diverser zu, als du vielleicht denkst. Heutige Station? Vivantes Klinikum am Urban. Ich bin Nelly und das ist Folge 2 von Echt krank. Gerade kommt Professor Mageli aus dem OP. Hinter ihm und seinem Team liegt ein größerer urologischer Eingriff. Dem Patient wurde die Blase entfernt. Diagnose: Blasenkrebs.
Im OP hat es länger gedauert, zu spät angefangen dort, weil die zu knapp besetzt waren. Dann haben die Patienten oben schon gewartet und dadurch zeitlicher Verzug.
Professor Dr. Mageli ist Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum am Urban in Berlin-Kreuzberg und ärztlicher Direktor des Standortes. Außerdem ist er Experte für Da Vinci-Operationen bei Prostatakrebs. Das sind chirurgische Operationen, die von einem Roboter unterstützt werden. Aber dazu mehr in einer der nächsten Episoden. Wenn er erklärt, was er beruflich macht, erntet er oft doch ungläubige Blicke.
Da wissen dann auch nicht alle so richtig Bescheid, was man da macht, sondern viele denken, Mensch, das hat, glaube ich, mit den Nieren zu tun. Und dann erkläre ich denen ein bisschen, was man so macht als Urologe, also für die Niere und für die Blase und für die Prostata und für die Hoden und für den Penis ist man da zuständig. Schambehaftet, ja, aber auch sehr interessiert in aller Regel. Aber irgendwie ist in den Köpfen doch drin, Urologe, das ist der Männerarzt.
Ertappt. Dieses Vorurteil hatte ich auch ganz lange im Kopf. Wie gut, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Denn hättest du es gedacht, Jeder fünfte Patient in der Urologie ist eine Frau. Behandelt werden Frauen hier unter anderem bei Nierensteinen, Blasenentzündungen, Inkontinenzen. Frauen sind als Patientinnen also Alltag. Anders folgender Fall. Der ist alles andere als gewöhnlich.
Es gab vor allen Dingen Verwunderung auch auf dem OP-Plan, weil da jetzt ein Frauenname stand zur Prostata-OP. Und dachten alle, na gut, das muss natürlich irgendwie eine Verwechslung sein oder so, das müsste korrigiert werden.
Aber das war nicht so. Keine Verwechslung. Genau so geschehen. Professor Mageli hat einer Frau die Prostata entfernt.
Das war vor einigen Jahren, 3-4 Jahren. Da hat sich eine Frau bei mir vorgestellt, bei der Prostatakrebs nachgewiesen wurde. Und dann dachte ich mir auch schon, ist ja eine komische Geschichte, weil, wie gesagt, ist nichts Alltägliches. Und da hat sich dann herausgestellt, dass diese Frau sich hat geschlechtsangleichend operieren lassen. Also es war mal ein Mann. Dann wurde eine geschlechtsangleichende Operation gemacht. Also das äußere Genitale wurde entsprechend weiblich angepasst und es wurden Brüste implantiert, sodass jetzt vom Erscheinungsbild das erstmal eine Frau war. Die sah auch wirklich aus wie eine Frau. Das hat man so geglaubt. Und aber die inneren Organe, also die Prostata, die ist natürlich verblieben. Und diese Frau hat dann tatsächlich ein Prostatakarzinom entwickelt und ich habe sie operiert.
Ein wirklich außergewöhnlicher Fall, den selbst die Kolleginnen nicht tagtäglich erleben. Die meisten Operationen sind hingegen natürlich in Anführungszeichen normale, routinemäßige Behandlungen. Das sind zum einen kleinere urologische Eingriffe, wie Wassersäcke am Hoden entfernen. Zum anderen eben aber auch größere Eingriffe, meistens bei Krebsleiden. So wie die Operation, die wir zu Beginn gehört haben. Ist alles gut verlaufen?
Der Patient ist nach der OP in den Aufwachraum gekommen, wo er von der OP wach wird. Die Narkose wurde schon vorher beendet. Und dieser Patient hatte so einen kleinen PDK, kennt man auch von der Geburtshilfe, so einen kleinen Rückenmarkskatheter, einen Schmerzkatheter am Rückenmark, sodass die in der Regel schmerzfrei sind. Die haben keine Schmerzen, auch ohne, dass sie Schmerzmittel bekommen. Denn der ist inzwischen wieder auf der Normalstation. Dem geht's gut, der ist noch ein bisschen schläfrig, war von bei ihm. Von daher eigentlich so, wie wir uns das wünschen.
Geht es dir auch so? So gerne würde ich mal Mäuschen spielen. Mich in den OP-Raum schleichen. Den Ärztinnen über die Schulter schauen. Wird geredet oder ist es still? Wie ist die Stimmung? Hochkonzentriert oder wird auch mal der ein oder andere Scherz gemacht?
Und ich möchte es nett haben im OP. Also ich brauche eine Professionalität. Also jeder muss 100% bei der OP dabei sein und muss alles geben und muss konzentriert und fokussiert sein, weil da liegt ein Mensch, den man operiert und wo bei mir immer das Ziel ist, dass die OP, die ich gerade mache, die beste OP ist, die ich jemals gemacht habe. Das ist wichtig. Also man muss dann sehr, ich habe dann einen sehr hohen Anspruch an mich und dann an das OP-Ergebnis und erwarte, dass auch mein Umfeld diesen Anspruch hat, was im Team mit mir zusammenarbeitet. Was aber nicht heißt, dass es nicht locker ist und dass Scherze gemacht werden und dass man Musik hört. Also ich finde Musik sehr beruhigend im OP. Bei mir läuft eigentlich immer Musik im OP und da bringen dann die Schwestern, also die OP-Pflege oder die Anästhesiepflege macht dann in der Regel eine Playlist an, dann gucken wir, was sie so hören und das lockert die Stimmung auf. Was aber nicht heißt, dass es unkonzentriert ist, sondern das ist einfach das gehört für mich persönlich zu einer netten Atmosphäre im OP mit dazu.
Verrückt. Dann geht es doch lockerer zu, als ich dachte. Und vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber wie riecht es im OP?
Na, das ist so ein Misch aus Desinfektionsmitteln, die man dort riecht. Manchmal riecht man ein bisschen Narkosegase vom Anästhesisten, wenn da ein bisschen Narkosegase im Raum sind. Reinigung, wenn die Reinigung gerade stattgefunden hat, das riecht man auch so ein bisschen. Also so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, wenn man beim Zahnarzt reinkommt oder so, glaube ich. Ja klar, wenn man da die Haut ausschneidet mit so einem Elektromesser, dann riecht das schon so ein bisschen ja, komisch, wie verbrannte Haut, das ist schon eklig. Aber das meiste ist relativ neutral.
In der Urologie gehört die operative Entfernung von Krebstumoren zum gängigen Behandlungsspektrum. Laut dem Robert-Koch-Institut haben Urologen im Jahr 2023 bei mehr als 116.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs gestellt. Hinter jeder einzelnen dieser Diagnosen steht ein individuelles Schicksal. Ein ganz persönlicher Kampf gegen die Erkrankung.
Ich habe einen reinen Krebsfokus, also diesen onkologischen Fokus. Und da hat man schon viel mit Schicksalen zu tun, mit persönlichen, mit familiären Geschichten, die dahinter stecken. Ja, da erlebt man schon Dramen zum Teil. Und da gibt es natürlich aber überwiegend auch ganz, ganz viele positive Geschichten. Also die Geschichten, wo der Krebs früh entdeckt wird, man den operiert, der ist entfernt, Patienten haben eine uneingeschränkte Lebenserwartung, zumindest was diesen Krebs angeht, eine normale Lebenserwartung, sind geheilt. Und das ist zum Glück doch tatsächlich ein Großteil der Patienten, die wir behandeln oder die ich behandle.
Genauso eine positive Geschichte ist die der zwei Berliner, Michael und Christian Nobis. Die beiden sind Brüder, Zwillingsbrüder. Ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Das Schicksal hat zugeschlagen und zwar doppelt. Beide hatten Krebs. Beide wurden operiert. Und zwar am selben Tag, im selben Raum, vom selben Arzt. Wie die beiden diesen Schock erlebt haben, wie außergewöhnlich die Geschichte auch aus der Sicht der Medizin war und wie es ihnen heute geht, hört ihr gegen Ende der Episode. Jetzt widmen wir uns erstmal einem anderen Thema. Denn wenn Patientinnen in die Urologie kommen, dann sind sie nicht jedes Mal so schwer erkrankt wie beispielsweise bei einer bösartigen Tumorerkrankung. In vielen anderen Fällen kommen sie selbstbestimmt aus der eigenen Motivation heraus in die Urologie. Dabei ist es bestimmt keine einfache Entscheidung, sich freiwillig unter das Messer zu legen. Die Patientinnen, die ich meine, sind Menschen, die das Gefühl empfinden, im falschen Körper zu stecken. Schätz mal, wie viele Menschen werden das wohl sein? Ich verrate es dir. Im Jahr 2021 ließen 2598 Menschen eine genitalangleichende Operation an sich vornehmen. Tendenz steigend. 2017, vier Jahre zuvor, waren es gerade einmal rund 1500 Eingriffe. Kurz zum Verständnis. Genitalangleichende Operationen sind chirurgische Maßnahmen, bei denen primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale in Aussehen und Funktion dem Geschlechtsempfinden angeglichen werden. Aber fragen wir doch einfach jemanden, der sich damit auskennt.
Ich bin Dr. Tobias Pottek und bin Chefarzt der Klinik für rekonstruktive Urologie und Geschlechtsinkongruenz am Vivantes Klinikum am Urban in Berlin.
Geschlechtsinkongruenz. Schwieriges Wort. Im Sprachgebrauch weitaus geläufiger sind immer noch die Begriffe der Transsexualität, Transidentität oder Transgender. Beschrieben wird damit der Zustand, in dem die individuelle Geschlechtsidentität nicht mit dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
Dieser Trans-Begriff ist ja ziemlich alt und das Trans heißt eben, es ist auf der anderen Seite. Wenn man sagt, etwas ist auf der anderen Seite, dann wird daraus gerne auch die falsche Seite. Und dann ist die richtige Seite die Cis-Seite und die Trans ist die falsche. Das möchte man ja eigentlich nicht, sondern Transsexualität, jetzt benutze ich den Begriff nochmal, ist keine Krankheit, sondern eine Normvariante. Und dementsprechend kann das nicht falsch oder richtig sein, sondern es ist eben so, wie es ist. Und deshalb sind diese Trans-Präfixe aus diesem Teil der Medizin herausgenommen worden. Und das, was eben heute aktuell ist in dem Katalog, das heißt einfach Geschlechtsinkongruenz. Wir sehen zwei Geschlechter, einmal das physische und einmal das psychische. Wenn die gleich sind, dann haben wir eine Geschlechtskongruenz. Also ich denke wie ein Mann, ich sehe auch wie ein Mann aus. Wenn ich jetzt wie eine Frau denken würde, dann wäre das sozusagen der alte Trans-Begriff auf der anderen Seite. Und da würden wir sagen, das Gehirngeschlecht und das körperliche Geschlecht sind inkongruent.
Die Arzt-Patienten-Beziehung ist oft geprägt von einer großen Empathie. Gerade in diesen Fällen, wenn Menschen den mutigen Entschluss fassen, Körper- und Identitätsempfinden anzugleichen, bedarf es einer großen Portion an Einfühlungsvermögen. Muss es nicht ein ganz einschneidendes Gefühl sein, diesen Menschen ein neues Leben zu schenken und sie von ihrem Leidensdruck zu erlösen?
Das ist eine ganz spannende Frage, auch eine schwierige Frage, weil es ja eigentlich kein neues Leben ist, sondern das Leben, was diese Menschen sich wünschen, beginnt dann. Es ist aber nicht neu. Ja? Es gibt eine ganze Menge Begrifflichkeiten, die immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel, der lebt im falschen Körper. Das kann ja gar nicht sein. Wir kriegen ja nur einen. Es kann ja keinen falschen Körper geben, sondern der sieht eben anders aus, als die Person sich das wünscht. Und das ist das Einzige, was ich mache. Also ich verändere nur etwas Äußerliches. Und deshalb nennen wir es auch nicht Geschlechtsanpassung, sondern wir nennen das genital anpassende Operation. Wir ändern nur das Genitale, sonst gar nichts. Wir ändern nichts im Kopf, wir ändern nichts am Denken, sondern nur ausschließlich am Genitale. Und das ist streng genommen operativ ein kleiner Schritt. Er ist kompliziert. Aber es dauert heutzutage 3 Stunden mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Früher haben wir mal 6-7 Stunden dafür gebraucht. Heute geht das alles viel, viel schneller. Es ist aber ein ganz wichtiger Schritt in diesem Leben, das eine neue Form haben will. Aber es ist das alte Leben.
Die sogenannte Transition, also der Übergang von einem Geschlecht in ein anderes, findet mehrheitlich in den 20ern statt. Das bedeutet, bei über der Hälfte aller Eingriffe, nämlich bei 50,8%, waren die Patientinnen und Patienten zwischen 20 und 30 Jahre alt. Das ist der Durchschnitt. Manchmal tragen Menschen diesen Wunsch aber auch ihr ganzes Leben unausgesprochen mit sich. Bis zu jenem Punkt, an dem etwas passieren muss. Manchmal eben auch erst im hohen Alter.
Dieser Fall geht so, dass ein als Mann lebender Mensch eine berufliche Karriere gemacht hat in der Industrie, von der er gemeint hat, dass er sich darin nicht outen kann. Also der war im Vorstand eines großen, sehr bekannten Konzerns in Deutschland und hat gesagt, wenn ich mich als Frau oute, fliege ich da raus. Und das will ich nicht, das kann ich mir nicht erlauben. Er hat 4 Kinder, die alle studiert haben und hat in der Ehe gelebt mit einer Frau und so. Das machen die ja häufig, ne? Dann kam der irgendwann 2-3 Jahre vor seiner Pensionierung zu mir und hat gesagt, also in 2-3 Jahren werde ich pensioniert und ich möchte mich jetzt darauf vorbereiten, dann mein Outing zu machen und dann den Menschen zu sagen, dass ich eine Frau bin. Und dann möchte ich am Ende auch ganz gerne eine genital anpassende Operation haben. Er wollte sie dann von mir haben. Und in diesem ganzen Prozess, der dann angestoßen wird, sind natürlich auch ein paar medizinische Untersuchungen, auch Blutuntersuchungen. Und da stellte sich heraus, dass also ein Hormon bei dem massiv erhöht war, das Cortisol, das war also aufs Tausendfache erhöht. Und dahinter steckte ein bösartiger Tumor der Nebenniere. Die produzieren dieses Zeug dann. Hat auch ein paar Symptome gehabt, die darauf hingewiesen haben. Das hat aber alles ignoriert über Jahre hinweg. Dann war natürlich vordringlich jetzt erstmal diese Krebsart, diesen Tumor zu behandeln, weil er sonst daran gestorben wäre irgendwann. Und nach etlichen Schritten, Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie, weiß ich was, das habe ich nicht gemacht, sondern Experten für diesen Tumor, haben die dem dann gesagt, also jetzt ist die Krankheit so weit im Griff, dass wir sagen können, du kannst deine Operation jetzt machen lassen. Vorher wäre das zu gefährlich gewesen. Und wenn du das machen willst, dann musst du es auch jetzt machen lassen, weil die Krankheit nicht weg ist, sondern wir haben sie nur im Griff. Und so war der dann um die 70, 71, so lange hat dieser ganze Prozess gedauert, bis der operierbar war.
Kommt da nicht trotzdem die Frage nach dem Warum?
Der hat immer wieder gesagt, das muss so sein. Ich gehe nicht mit einem Penis in die Kiste. Das mache ich nicht. Ich bin eine Frau und ich will auch untenrum so aussehen. Und so haben wir das dann gemacht und der hat danach noch etliche Jahre gelebt. Ich habe den relativ häufig gesehen, weil er immer wieder zur Kontrolluntersuchung kam. Der war richtig glücklich und zufrieden. Der hat dann irgendwann mal gesagt, so ist das bei uns eben. Hat er sich gemeint als Mitglied der Gruppe der Geschlechtsinkongruenten sozusagen. Hat gesagt, so ist es bei uns eben. Wenn man den Schluss gefasst hat, dann muss man auch durch, dann muss das auch gemacht werden. Und das ist manchmal eben so ein Erklärungsansatz für Menschen, die das nicht verstehen. Also für Eltern von Kindern, die sich als geschlechtsinkongruent äußern, die fragen auch häufig, muss das denn wirklich gemacht werden? Und dann erzähle ich diese Geschichte und sage, vielleicht haben sie es verstanden, das muss einfach gemacht werden, es geht nicht anders.
Ich stelle mir das als sehr befreiend vor. Die Frage der Identität ist eben keine Frage des Alters. Und manchmal dauert es, bis man sein eigenes Selbst auch wirklich leben kann. In diesem konkreten Fall von einem Mann hin zu einer Frau. Die Verteilung der transgeschlechtlichen Menschen, also Menschen, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, ist in etwa gleich verteilt. Also es gibt ungefähr genauso viele Transmänner wie Transfrauen. Unterschiede gibt es allerdings in der Anzahl der Operationen. Transmänner, das heißt Menschen, die im selbst identifizierten männlichen Geschlecht leben, bei vormals zugewiesenem weiblichen Geschlecht lassen sich deutlich weniger operieren.
Aus einem männlichen Genital ein weiblich zu machen, ist relativ einfach. Penis abschneiden, Hoden abschneiden und die Hautlappen so verändern, dass die hinterher wie ein weibliches Genital aussehen. Aber der umgekehrte Weg ist viel schwieriger. Und diese Operation, die Konstruktion eines Penoids, ist sehr kompliziert und sehr komplikationsträchtig. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Blutgefäße, die damit umgebaut werden müssen, dass die zugehen und dann stirbt das Ding ab. Passiert in etwa 20-25%, das ist wahnsinnig viel. Und das wissen die natürlich.
So viel erstmal zu den genital angleichenden Operationen. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Dieser Podcast würde nicht echt krank heißen, wenn es nicht auch diesmal echt ungewöhnliche Geschichten zu erzählen gäbe. Es sind Fälle, manchmal wohl eher Unfälle, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Wichtig dabei ist dennoch folgender Hinweis. So sonderbar es klingen mag, oft stecken psychische Beeinträchtigungen hinter solchen Verhaltensweisen. Und ganz wichtig, alle Geschichten, von denen wir erzählen, handeln von Menschen, die einen hohen Leidensdruck haben bzw. hatten und denen geholfen werden muss.
Da kommen wir so ein bisschen in den Bereich der genitalen Unfälle. Da gibt es Sachen, die sind echt krank. Da kann man wirklich nicht anders sagen. Also Menschen machen mit sich Dinge, die sie besser nicht tun sollten. Viel davon ist genital und orgasmuszentriert. Also manche Menschen haben sehr merkwürdige Sexualpraktiken. Da gibt's also eine Geschichte, die haben wir mal in einem kleinen Büchlein veröffentlicht, die heißt das Harnröhrenbüro. Da war ein Typ, der hatte halt den Drang, Gegenstände in sich, in seinen Penis einzuführen und die wieder rauszumasturbieren. Und das war so ein Schreibtischtäter, der hat irgendwo in einem Büro gearbeitet. Und dann hat er irgendwann angefangen, Gegenstände seiner täglichen Arbeit in seine Harnröhre zu stecken. Büroklammern, Kugelschreiber, Minen, Sicherheitsnadeln, also ein Zeug. Ja. Und also Dinge, die eine längliche Form haben, die kann man gut in die Harnröhre reinstecken. Und dann hat er masturbiert und hat sich also fürchterlich gefreut, wenn die Dinger wieder rausgekommen sind. Das Problem ist nur, wenn man die tief genug reinsteckt, dann fallen die in die Blase, drehen sich da drin um und dann stehen die nicht mehr in Fahrtrichtung. Das heißt, die drehen sich in der Blase auch nie wieder so, dass die wieder rauskommen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach physikalisch nicht möglich. Und auf Dauer stört so ein Ding dann, so eine Büroklammer in der Blase, die bewegt sich da und die schubbert an der Schleimhaut. Das tut dann weh, das blutet auch. Und dann kommen die in die Notaufnahme, wie es in Hamburg heißt. In Berlin hast du das Rettungsstelle und sitzen dann da rum. Und dann fragt man natürlich, ja, Blut im Urin, okay, aber wie kommt denn das? Und da werden ganz wilde Geschichten erzählt. Ganz fürchterliche Sachen. Ich habe auf der Heizung gesessen und irgendwann hat's knack gesagt und dann muss die zur Toilette alles verroten. Es ist aber so in der Urologie, Blut im Urin heißt immer aufgepasst. Dahinter könnte ein Tumor stecken. Das wissen die. Die wissen, dass jeder, der mit Blut im Urin in eine urologische Ambulanz oder eine Rettungsstelle kommt, wo Urologen sitzen, dass da eine Spiegelung gemacht wird. Und dann guckt einer rein und sieht, oh, da ist eine Büroklammer. Dreht die um und holt sie raus. So, dann ist das Problem von dem Typen, ist damit bewältigt.
Du denkst, das war schon krass? Dann warte mal ab.
Und der Typ mit dem Harnröhrenbüro, der hatte eben gleichzeitig einen Kugelschreiber, eine Büroklammer und so einen Streifen von diesen Heftklammern, die man in so ein kleines Gerät reinsteckt, die hängen eigentlich aneinander, sind relativ breit. Man kann sich so, wenn man das sieht, eigentlich gar nicht vorstellen, dass man die durch die Harnröhre kriegt. Das geht aber. Die Sachen hatte der alle in der Blase rumliegen. Und dann haben wir da ist ein Foto von gemacht worden, das wurde dann später in Ambulanz aufgehängt und darüber stand dann das Harnröhrenbüro. So, da kommt dieser Titel her. Also das sind Sachen, die sind echt krank. Und einen hatte ich mal, der hat sich 4 Meter Wäscheleine in die Blase geschoben durch die Harnröhre. Hat versucht, die dann rauszuziehen, hat die sich aber inwendig verknotet und dann geht's nicht mehr weiter. Dann bleibt das Ding hängen, das kriegt man nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Dann habe ich den gesagt, ich muss das offen operieren, ich muss den Bauch aufschneiden, anders wird das nichts. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, das kenne ich, das ist bei mir schon 4-mal gemacht worden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt raus, aber ich will das nicht nochmal machen. Sie marschieren anschließend in die Psychiatrie und dann wird das mal behandelt, dieser Wahn. Das ist ja nicht, das ist wirklich nicht normal, das ist echt krank, ja. Und belastet uns auch. Also das muss man jetzt nicht haben.
Was für ein abenteuerlicher Vorgang. Der Patient wird in die Notaufnahme eingeliefert. Die Symptome klingen erstmal gewöhnlich. Unterbauchschmerzen auf der rechten Seite. Für Chirurgen oft ein Zeichen auf eine Blinddarmentzündung. Ganz anders natürlich in diesem Fall.
Trigger Warning.
Hinweis. Es folgt ein sensibler Inhalt.
Auf jeden Fall hat man bei dem Typen eine Computertomographie gemacht vom Bauchraum und gesehen, dass die rechte Niere, dass das Hohlsystem der rechten Niere eingerissen war. Also hat man gesagt, jetzt müssen wir die Urologen daran, die müssen da mal reingucken. Und dann zieht er an diesem Schlauch mit einer Zange unter Videosicht und im letzten Moment sieht man, dass irgendwas aus dem Harnröhrenbüro herausfällt. Und dann habe ich gesagt, geh noch mal rein, das müssen wir uns mal angucken, was das ist. Dann war das eine kleine Made, eine Fliegenmade. Und dann haben wir natürlich den Patienten danach gefragt, also wir haben ihn jetzt eine Made aus dem Harnleiter geholt. Wie kann das sein? Sagt er, oh, es ist rausgekommen. Ich schieb mir immer Maden in die Harnröhre und masturbier dann. Das finde ich so geil. Und tatsächlich war das so, dass also an dem Tag, an dem der in diese Notaufnahme gekommen war, hat er sich 5 Maden reingesteckt und nur 4 rausgekriegt. Die eine ist drin geblieben. Und die hat es geschafft, in den Harnleiter zu klettern und den zu verstopfen. Also das ist auch hochgradig psychiatrisch, so eine Geschichte. Ne? Und der ist den Weg nicht gegangen. Wir haben auch den Rat gegeben, dass der sich halt psychiatrisch behandeln lässt, hat er nicht gemacht. Was aus dem geworden ist, das weiß ich nicht genau.
Auch Alexander Tag kennt diese Geschichten.
Wenn Menschen sich Gegenstände in Körperöffnungen stecken aus verschiedenen Motiven und diese Gegenstände dann aber nicht mehr herausbekommen alleine, da haben wir schon diverse Sachen wieder herausoperieren müssen.
Alexander Tag ist operationstechnischer Assistent im Vivantes Klinikum am Urban. Sowohl an der Vorbereitung als auch an der Durchführung von Operationen ist er beteiligt. Das bedeutet, er ist hautnah dabei, wenn diese Fälle auf dem OP-Tisch liegen.
Lust ist natürlich ein krasser Trieb. Ich verstehe auch, warum Menschen das dann machen. Da gibt es ja irgendwie auch immer Reize, die einen da triggern. Aber man sollte bedenken, im schlechtesten Fall landet man hier im Krankenhaus und dann auch nicht nur kurz, sondern vielleicht auch länger und auch mit Folgen, die man sich gut überlegen muss. Im schlimmsten Fall, wir mussten auch schon mal jemanden den Bauch aufschneiden, weil wir das einfach so nicht mehr rausbekommen haben. Wenn es schlecht läuft, hat man einen künstlichen Darmausgang, auch vielleicht eine Weile. Und ob die dann so vorher so überlegt sind, was die Folgen von diesen 2 Minuten Spaß sein können, ist schon manchmal eigenartig. Ja.
Berlin ist grau, Berlin ist bunt. Berlin ist, wenn man sich's schön macht, auch wenn es hässlich ist. Das ist Berlin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich lebe hier mittlerweile seit fast 30 Jahren. Und es gibt noch etwas, wofür Berlin steht. Techno. Wer die Clubkultur kennt, weiß, wo Techno ist, da ist eines nicht weit entfernt. Drogen. Drogen, Party, Fetische, all das ist Berlin. All das bleibt normalerweise verborgen im Safe Space der Szene. Aber natürlich nur so lange, wie alles gut geht.
Also es gibt in Berlin gibt es eine Szene, die Polytoxikomanen sind und sexuell völlig überdreht, total überdreht. Und diese Leute, die haben eigentlich nichts am Genitale, die haben eigentlich überhaupt gar keine Impotenz oder keine erektile Dysfunktion, sondern sind völlig gesund. Sie schwächen aber ihre Erektionsfähigkeit durch die psychotropen Drogen, weil die fast alle als Nebenwirkung eine Erektionsschwäche haben. Und wenn man dann dagegen hält mit den Erektionsdrogen, dann versucht man das wieder sich einpendeln zu lassen. Es wird ganz, ganz leicht überdosiert. Also ein Mikrogramm zu viel, dann hält die Erektion nicht 2-3 Stunden, was sie gerne möchten, sondern 72. Das Phänomen, was eben hier in Berlin sichtbar ist, dass also montags oder dienstags solche Typen in der Rettungsstelle auftauchen. Das heißt, die haben das ganze Wochenende in den entsprechenden Etablissements verbracht und sexuell praktiziert, was auch immer die da gemacht haben. Haben sich eben mit den entsprechenden Drogen behandelt oder behandeln lassen. Es gibt Leute, die heißen Night Nurses, die gurken in diesen Clubs rum und verteilen dort die Spritzen und so. Viele von denen wissen eben gar nicht, worauf sie sich einlassen und sitzen dann da in der Notaufnahme nach 72 Stunden Erektion. Und manchmal muss man sagen, dieser Penis, der taugt jetzt gar nichts mehr. Damit kannst du nichts mehr anfangen. Da hatte ich einen, wo gar nicht so lange her, letztes Jahr irgendwann, der hat gesagt, naja, es hat sich aber gelohnt. Man soll dann bitte sich doch die Hilfe rechtzeitig holen und nicht erst nach 72 Stunden und dann vom Urologen hören, das kriegen wir jetzt nie wieder gut hin. Dann war der Spaß einfach da. Also ich glaube nicht, dass es das wert ist, auch wenn dieser Typ das gesagt hat.
Na, ich glaube schon, dass Berlin natürlich aufgrund seiner Weltoffenheit und aufgrund der großen Attraktivität auch international möglicherweise einen höheren Anteil hat an Menschen, die mit diesem Hintergrund die Stadt besuchen und hier vielleicht auch länger leben. Es ist eine tolerante Stadt, Gleichberechtigung, Toleranz, Weltoffenheit wird groß geschrieben.
Gleichberechtigung, Toleranz, Weltoffenheit. Das zeigt sich nicht nur in der Stadt. Auch das Team am Klinikum am Urban steht für diese Werte.
Wir sind hier ein sehr internationales Team. Also das ist von Ärzten bis Pflegende bis Reinigungskräfte aus so gut wie jeder Nation, würde ich sagen.
Das ist ein interessanter Standort, weil wir zum einen ein Kiezkrankenhaus in Kreuzberg sind, wo wir auch einige soziale Probleme haben, die auch im Krankenhaus hier ankommen und die wir uns kümmern, was auch unser Auftrag ist.
Das Klinikum am Urban. Aus dem Kiez für den Kiez. Eine Geschichte bin ich euch noch schuldig. Die Geschichte der Zwillingsbrüder.
Das war wirklich eine Geschichte, die ich auch so noch nicht erlebt hatte. Ich hatte kurz vor Weihnachten ein Beratungsgespräch mit einem Patienten, der Prostatakrebs hatte, wie ich davon viele habe. Das Gespräch lief gut und der Patient war sehr zufrieden, war froh, dass es jetzt eine Lösung gab. Wir haben einen OP-Termin vereinbart und da hat er mir im Gespräch gesagt, dass bei seinem Bruder wahrscheinlich auch Prostatakrebs vorliegen würde. Und da habe ich gesagt, was heißt wahrscheinlich? Da sagt er, ja, der hat einen erhöhten PSA-Wert, aber der kriegt keinen Termin für die Biopsie. Und da macht sich jetzt natürlich Sorgen.
Mein Name ist Michael Nobis. Ich bin 58 Jahre alt. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich war wie erstarrt. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass der Krebs in meinem Körper wächst. Als ich dann noch mitbekam, dass der PSA-Wert meines Bruders so hoch ist, hatte ich natürlich nicht nur Angst um mich, sondern auch noch um ihn. Herr Mageli hat sich der Sache sofort angenommen und weitere Termine mit meinem Bruder vereinbart.
Und dann habe ich dem Patienten vorgeschlagen, dass er doch den Bruder fragen soll oder fragen möge, ob ich ihn kontaktieren darf. Und er hat gesagt, ja klar, mache ich. Und dann hat er seinen Bruder gefragt, der hat gesagt, ja klar. Und ich habe den dann angerufen, eine Stunde später oder so, und habe gesagt, Mensch, was ist denn los, wie können wir unterstützen? Er sagt, ja, bei mir liegt der Verdacht auf einen Prostatakrebs vor, aber ich kriege keinen Termin für die Biopsie.
Mein Name ist Christian Nobis, ich bin 58 Jahre alt. Daraufhin rief mich Professor Mageli an. Er hörte sich meine Vorgeschichte an und versicherte mir, dass er sich um die weiteren Termine kümmern will.
Das war irgendwie 2-3 Tage vor Weihnachten, da waren natürlich auch alle Praxen zu und man konnte keinen erreichen. Und dann haben wir es organisiert, dass er dann direkt nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Neujahr, bei uns eine Biopsie bekommen hat. Das Karzinom wurde bestätigt. Und dann haben sich die beiden Brüder kurz geschlossen und haben sich entschieden, dass sich beide operieren lassen wollen. Und beide von mir und beide am selben Tag und am liebsten im selben Zimmer. Und so haben wir es dann auch gemacht. Das war schon eine außergewöhnliche Geschichte. War auch für das Personal, natürlich für die OP-Pflege. Als dann der zweite Patient mit dem gleichen Nachnamen kommt und man wusste, es waren Zwillingsbrüder und der eine ist gerade raus, da war es zum Glück auch sehr gut gelaufen und dem Bruder ging es gut. Und das war schon insgesamt eine interessante Konstellation, ja.
Ich frage mich, ob sich die beiden überhaupt bewusst sind, wie außergewöhnlich ihr Fall aus der Sicht der Medizin ist.
Es gibt einige Fälle, in denen Brüder erkrankt und operiert wurden. Professor Mageli und viele, die mit uns Berührung hatten, sagten allerdings, dass sie es noch nie erlebt hatten, dass Brüder am gleichen Tag operiert wurden. Von daher ist unser Fall sicherlich schon etwas Besonderes.
Wir hätten beide auf diese Diagnose gerne verzichten können. Andererseits sind wir aber auch dankbar, dass wir diese Zeit gemeinsam durchstehen durften.
Schicksal oder Zufall? Ich glaube, die Frage muss sich am Ende jeder selbst beantworten. Sein Leben frei zu gestalten, selbstbestimmt zu leben und sich allen Herausforderungen zu stellen, so schwierig sie auch sind, darauf kommt es an. Mittlerweile habe ich es auf das Dach des Klinikums am U-Bahn geschafft. In Folge 1 hatte ich schon einen tollen Blick auf Neukölln, direkt vom Helikopterlandeplatz. Die Luft hier oben ist angenehm kühl. Mein Blick reicht weit. Ich sehe den Fernsehturm, den man eigentlich immer irgendwie sieht, egal wo man ist. Und ich sehe den Kotti. Ich sehe bunte Wohnblocks zwischen grauen Häuserfronten. Und ich sehe natürlich wieder den Landwehrkanal. Mein Blick schweift weiter über Berlin. Welche Identität hat unsere Stadt? Welche Identität haben wir? Wer sind wir und wer wollen wir sein? Ich habe immer noch viele Fragen. Vielleicht finde ich einige Antworten schon in der nächsten Episode. Das war Folge 2 von Echt krank. In der nächsten Episode reisen wir ins Jahr 2030. Holt die OP-Roboter raus und startet die KI-Systeme. Die Zukunft der Medizin wird digital.
Alle Systeme sind bereit und warten auf Ihre Anweisungen für die bevorstehende Operation.
Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.